Das könnte eine der wesentlichen Ursachen sein, dass Osteoporose leider immer mehr auch früher und nicht nur bei Oma und Opa heutzutage in der Gesellschaft auftritt. Ja, es ist eine Knochenerkrankung, eindeutig, die wir meistens erst dann merken, wenn wir hinfallen, wenn wir stürzen. Weil dann kommt es zu einer Fraktur. Und dann wird es meistens entdeckt, denn viele Knochen brechen normalerweise nicht, weil die sind elastisch. Aber sie brechen dann viel früher, wenn der Knochen eben ausgehöhlt ist.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Hallo Ingo.
Ich grüße dich, Anja.
Sag mal Ingo, wann hast du das letzte Mal gedacht, das geht mir jetzt an die Knochen? Oder heißt es, das geht mir in die Knochen?
Oder auf die Knochen?
Oder auf die Knochen.
Also beim Sport gibt es ja schon mal einen auf die Knochen. Aber wenn ich schon mal so ein bisschen intensiv Sport treibe, dann geht es mir auch in die Knochen. Das bedeutet also, dass irgendwann ich denke, ey, ey, ey. Und insbesondere am anderen Tag, dass ich merke, es sitzt mir noch in den Knochen, das, was ich am Vortag gemacht habe. Und das passiert mir gar nicht so selten.
Und was verbindest du mit dem Begriff Knochenjob?
Das, was wir gerade tun. Wir haben noch einen Knochenjob hier. Ja, nein, nicht ganz so. Wir haben einen tollen Job hier am Mikro. Nein, das Entscheidende ist, glaube ich, dass der Knochenjob eben ein Job ist, der auf die Knochen geht, der sehr anstrengend ist, der sehr belastend, vor allen Dingen körperlich belastend ist. Das ist ein Knochenjob.
Eigentlich ist ja unser Körper eine einzige Metapher. Was genau symbolisieren Knochen für dich?
Ja, letztendlich ist es das Fundament unseres Körpers. Es gibt uns die Haltung, unsere Struktur, unser Aussehen. Also es gibt uns quasi uns als Mensch so vor, dass wir uns sofort erkennen können, weil die Struktur des Skelettes, unser Knochensystem einfach zeigt, wie wir aussehen. Spirituell betrachtet sind Knochen eben sogar heilige Symbole. Nicht umsonst werden sie ja aufbewahrt. Und wenn du so weißt, so in alten Gräbern, vielleicht unter der Erde, dann liegen da die alten Knochen, die Schädelknochen, die Oberschenkelknochen, die sind aufgereiht. Man hat sie offensichtlich doch wirklich sehr wertgeschätzt.
Also dieses Fundament unseres Körpers werden wir heute etwas näher betrachten. Denn gerade zu Knochen und Gelenken gibt es viele Aussagen, die uns verunsichern. Etwa, dass Gelenke mit den Jahren zwangsläufig verschleißen und Schmerzen an den Knochen eine Alterserscheinung sind oder dass Sport bei Arthrose schädlich ist. Was davon sind Mythen? Was Fakten? Darum geht es in dieser Folge. Zunächst einmal die Frage, wie viele Knochen besitzen wir und hat jeder, jede von uns eigentlich gleich viele Knochen?
Nö, das ist wie bei Muskeln. Wir haben alle so ein paar Unterschiede. Auch Muskeln haben wir 654, aber nicht alle haben sie. Manche haben zu viel, manche haben zu wenig, ungenutzte. Und das Gleiche gilt letztendlich für Knochen auch. Wir haben etwa 200 Knochen als Erwachsene. Knochen heißt also so ein Stück Bindegewebe, was sehr fest ist, was sich aber so ein bisschen auch zum Beispiel bei einigen Menschen ändert, weil sie nicht 12, sondern 13 Rippen haben. Das ist auch nicht ungewöhnlich, dass Menschen eine zusätzliche Rippe aufweisen. Wichtig ist zum Beispiel zu verstehen, dass Knochen natürlich am Anfang, gerade im Wachstumsbereich, noch sehr lasche Verbindungen haben. Und daraus kann man sogar folgern, dass das zwei einzelne Knochen sind, die irgendwann zu einem einzigen Knochen wieder zusammenwachsen. Und insofern haben Kinder sogar bis zu 300 Knochen, also 100 Knochen mehr als der erwachsene Mensch, weil eben Verknöcherungen stattgefunden haben. Gerade Kinder, wissen wir, sind viel beweglicher, weil sie eben viel mehr Bewegungsmöglichkeiten haben. Und die sind am Anfang eben nur durch Knorpel verbunden und dann wachsen sie zusammen und dann werden wir einfach steifer und unbeweglicher, aber auch gerader, was ja auch ganz gut ist.
Was sorgt denn für das harmonische Zusammenspiel unserer Knochen?
Ja, letztendlich sind unsere Knochen natürlich verbunden. Sie sind irgendwie gelenkig verbunden, denn die Schnittstellen sind ja, so nennen wir das ja, die Gelenke, also die Scharniere beispielsweise. Und wir haben über 120 Gelenke, davon alleine, Achtung, 48 Wirbelgelenke, ganz schön viel, denkt man ja gar nicht dran, man denkt ja immer nur an die großen. Und auch, wir haben 28 Fingergelenke. Ja. Auch das sind ganz kleine, feine Dinge. Und übrigens, auch die können alle Arthrosen kriegen oder auch sich entzünden und so. Aber wir denken immer nur an die großen drei, Kniegelenk, Hüftgelenk, Schultergelenk. Aber viel entscheidender sind es die kleinen, weil die genauso aufgebaut sind wie die großen.
Betrachten wir mal ein menschliches Skelett etwas näher. Es kommt uns vor wie ein passives, starres Gebilde.
Falsch. Mhm. Das ist schon der erste große Irrtum, denn Knochen sind alles andere als wirklich ein totes Gewebe. Deswegen bin ich auch immer enttäuscht, wenn ich in vielen Lehrbüchern noch da lese, Bewegungsapparat, Stützapparat. Mhm. Ja, als wenn das nur eine mechanische Struktur wäre. Dabei ist es etwas völlig anderes. Es ist äußerst flexibel. Es passt sich auch der Dynamik an, auch Alterungsprozessen an. Es kann wachsen, es kann degenerieren. Also es verändert sich total. Also es baut sich während des Lebens immer auf und wieder ab, auf und wieder ab. Und die Wissenschaft weiß, dass so alle 15 Jahre etwa ist das System Knochensubstanz einmal komplett erneuert. Was ja sehr schön ist, ne? Das bedeutet, also wir haben immer alle quasi Knochensubstanz, die in der Pubertät ist, weil sie maximal 15 Jahre alt ist. Und ganz bedeutsam ist, dass wir, und wir kennen das ja auch alle, dass so in den Wechseljahren sich so ein paar Veränderungen einstellen, dass Hormone gerade für die Knochen eine ganz wichtige Rolle spielen, kommunikativ, interaktiv insbesondere, weil sie eben dafür sorgen, dass Knochendichte sich verändert oder entsteht. Gerade die Östrogene spielen hier eine sehr bedeutsame Rolle. Und wir wissen ja, dass das zwischen Mann und Frau sehr unterschiedlich ist, was Knochenfestigkeit, insbesondere dann, wenn die Hormone sich verändern in den Wechseljahren. Also hier sieht man schon ja dynamische Komponenten unseres menschlichen Körpers. Und so sollten wir sie auch sehen.
Was sollten wir denn unbedingt tun, um dieses stabile und flexible Gerüst zu bewahren oder uns zu erhalten?
Gummitwist.
Gummitwist, ja. Haben wir früher.
Ja, Gummitwist, kannst du das noch? Das war doch irgendwie schön, ne?
Das war klasse,
so bis zur Hüfte hoch und da drauf gesprungen, so selber zusammengeknotet. Gummitwist ist so ein bisschen ja das ja Synonym dafür, was ich damit meine. Es meint körperliche Betätigung, aber insbesondere so Sprünge, Belastungen über das Fersensystem und Hüpfen, das ist so ein Klassiker. Deswegen ist zum Beispiel für Kinder, wenn die Gummitwist machen, genau die Phase, so in der Grundschule von 6 bis 12, wo das Knochensystem richtig wachsen kann. Und das sollten wir uns als ältere Herrschaften auch schon mal manchmal wieder gönnen. Hüpfen und springen, weil das ist der beste Wachstumsreiz, Aufbaureiz. Gehen ist auch gut. Mhm. Ja. Deswegen ist zum Beispiel Fahrradfahren oder Schwimmen nicht die ideale Variante. Also wir brauchen Stoßbelastung für die Knochen und das bekommt man eben nicht beim Sitzen, nur bei körperlicher Betätigung.
Mhm. Heißt das denn, dass sich ein Knochen wie ein Muskel abbaut, wenn er nicht belastet wird?
Ja, du, das ist genauso leider. Okay. Und zwar verändert sich dann so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen aufbauenden und abbauenden Zellstrukturen. Es gibt ja aufbauende Zellen und abbauende Zellstrukturen und dann nehmen die abbauenden Zellstrukturen einfach Oberhand. Die haben dann plötzlich ja die Dominanz. Das bedeutet also, dass wir dringend mechanische Belastung benötigen, um letztendlich auch den Reiz auf den Knochenaufbau zu setzen. Ohne Reiz gibt es keinen Aufbau, gibt es nur Abbau. Und das ist eben hier Gehen, Treppensteigen, Krafttraining, Springen, Hüpfen. Das fördert den Stoffwechsel des Knochens. Deswegen ist die Knochenhaut auch so wichtig, weil dadurch Blutung läuft. Denn der Knochen selber ist ja gar nicht so durchblutet. Das bedeutet, dass wir hier externe mechanische Reize brauchen, um Wachstum beim Knochen anzuregen.
Ja, und trotzdem glauben ja viele, dass Schmerzen an den Knochen und in den Gelenken mehr oder weniger eine normale Alterserscheinung sind.
Ja.
Ist das tatsächlich so?
Nee. Nee, das zum Glück ist das nicht so. Natürlich verändern sich Knochen mit zunehmendem Alter, weil eben der Aufbau nicht mehr so optimal stattfindet und der Abbau einfach etwas intensiver. Man muss sich das ja wie folgt vorstellen. Wir haben ja so Röhrenknochen, ne?
Mhm.
Ganz viel. Röhrenknochen hat der Körper ja deswegen gebaut, damit die Knochen nicht so schwer sind. Das heißt, sie sind ja recht hohl. Und innen drin baut er, das kennen wir alle von so großen Brücken über der Autobahn oder so, über die Flüsse, die wir so sehen. Genauso sieht dann so eine Struktur aus, wie so eine Matrixstruktur. Ja, so leichte Fäden durchziehen quasi den Knochen, den Röhrenknochen, sodass er durch dieses Gitternetz quasi Festigkeit bekommt. Und das bedeutet auch, dass das Skelett gar nicht so schwer ist. Das heißt, du kannst nicht sagen, wenn du viel Gewicht auf der Waage hast, sind die dicken Knochen, die schweren Knochen von Oma. Nee, wir haben viel mehr Röhrenknochen und deswegen wiegt das Skelett etwa 12 Kilo und davon ist der Kopf das Schwerste. Der hat etwa 4 bis 6 Kilo, ja ungefähr. Das heißt, das macht schon dann ziemlich viel aus. Und daran erkennen wir ja, das Innenleben des Knochens ist sehr filigran. Und das hängt sehr davon ab, wie ist letztendlich Aufbau und Abbau in einer gewissen Harmonie, damit dieses Gitternetz erhalten bleibt.
Mhm.
So, und das verändert sich im Laufe des Lebens, dass das Gitternetz einfach löchriger wird. Von außen bleibt der Knochen dann immer noch intakt, das sieht man ja nicht,
ob
der Knochen seine Stabilität verliert. Das hat aber nichts mit Schmerzen zu tun, weil innerhalb der Knochen sind keine Rezeptoren, die registrieren, dass etwas falsch läuft. Deswegen merken wir zum Beispiel auch das große Thema Osteoporose ja gar nicht. Das merken wir erst, wenn es zu einer Fraktur kommt. Wenn etwas gebrochen ist, aber dann ist die Außenhaut betroffen und dann führt es in der Regel zu einer mechanischen Belastung oder eben auch zu einer Entzündung, die dort entsteht. Das merken wir erst. Das heißt also, bei Schmerzen ist es dann schon fast zu spät, dann hat sich etwas verändert in der Knochenstruktur. Also, das können wir aber beeinflussen durch unser Lebensstil. Das bedeutet, dass wir im Laufe unseres Lebens quasi auch die Festigkeit unserer Knochen sehr stark beeinflussen. Wir säen also irgendwann das, je früher umso besser, die Festigkeit unserer Knochen, von dem wir dann im Alter irgendwo genau profitieren.
Gibt es denn trotzdem Knochenpartien oder bestimmte Gelenke, die eher anfällig für Verschleiß sind als andere?
Ja, weil sie mehr belastet werden im Alltag. Und das sind natürlich, nicht umsonst hören wir da, dass viele in der Generation so ab 50 irgendwie mal so Ersatzteile bekommen. Und das bedeutet insbesondere Hüfte. Ja, wir setzen ungefähr bei 280.000 Hüftgelenke jedes Jahr in Deutschland ein, muss man sich mal vorstellen, 280.000 neue Hüftgelenke, wobei wir Hüftgelenk-Operationsland Nummer 1 in Europa sind. Nirgendwo anders ist das leider so. Und übrigens, so eine Hüftendoprothetik kostet etwa 12.000 bis 15.000 bis 18.000 Euro. Das ist ein ganz schöner Betrag, den man über normale Krankenkassenbeiträge in der Regel niemals wieder so richtig finanziert hat. Das heißt, es ist für unser Solidarsystem schon eine ganz schöne Menge, die eine das
Belastung,
kostet. Ja. Eine ganz schöne Belastung. Also deswegen meine ich manchmal, es wird zu früh operiert, weil wir eben die konservativen Möglichkeiten nicht alle ausschöpfen. Und vor allen Dingen haben wir natürlich die Theorie, dass die großen Gelenke, Hüft- und Kniegelenk deswegen so häufig betroffen sind, weil wir zu viel belasten. Und das ist aber ein Irrtum. Denn Unterforderung, Nichtnutzung ist viel gravierender für die Gelenke als Nutzung. Natürlich gibt es, wie im Sportbereich, Überlastungssituationen. Wenn ich mal mir Kniegelenke von Fußballprofis von damals anschaue, dann weiß ich genau, okay, die haben das einfach überbelastet. Aber in der normalen Bevölkerung ist die häufigste Geschichte, und sind wir doch mal ehrlich, nicht die Überforderung, nicht die Überlastung, nicht weil man mal ein Leben lang darauf gestanden gegangen ist. Nein, es ist die Unterforderung und die Unbeweglichkeit vom Gelenk und gerade vom Hüftgelenk. Für das Hüftgelenk ist das dauerhafte Sitzen der Super-GAU. Alles ist zusammengekauert, alles ist nicht ernährt, der Stoffwechsel ist reduziert. Und so muss man das sagen, dass wirklich zwar die Hüfte beispielsweise im Arthrose-Ranking ganz oben steht, deutlich mehr noch als das Kniegelenk, das steht an Position Nummer 2. Aber auch wenn es das Zwei- oder Dreifache des Körpergewichtes schon mal zu tragen hat, biomechanisch, ist das noch lange kein Grund, dass deswegen eine Arthrose entsteht. Das haben wir uns irgendwie künstlich herbeigeredet. Es gibt da keine wissenschaftliche Begründung für. Ganz im Gegenteil sogar, es gibt eine wissenschaftliche Begründung dafür, dass Nichtbewegung der entscheidende Faktor ist für eine Nichternährung des Knorpels. Und das führt viel mehr zu arthrotischen Veränderungen.
Ja, also müssen wir unsere Hüfte schützen. Wie machen wir das?
Also erstmal, indem man sich viel bewegt. Bewegung, 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 weil Knorpel, das vielleicht auch nochmal kurz ausgeholt, der Knochen schmerzt ja nicht in der Regel. Darüber liegt ja zum Schutz des Knochens so eine sogenannte Knorpelschicht. Und dieser Knorpel, der sieht wunderbar aus, wenn er intakt ist. Der schimmert so blau wie die Adria. Wenn du zum Beispiel mal so 10 Kniebeugen gemacht hast, ja, dann ist der Knorpel richtig schön wie das blaue Meer. Dann saugt er sich voller Wasser, weil wir nennen den Knorpel nämlich Hyalin, den Gelenkknorpel. Und Hyalin heißt, er bindet Wasser. Dann quillt er richtig auf. Dann wird er richtig elastisch. Dann wird er richtig ja belastbar.
Meinst du meinen Knorpel auch noch?
Ja, auch alte Gelenke rosten, nicht nur, wenn du sie bewegst. Das sagt man zwar immer gerne, nee, auch das. Aber vom Grundsatz her bedeutet das, dass wir erstmal viel Bewegung machen müssen, weil der Knorpel hängt am Tropf der Bewegung. Es ist wie so eine Teflonschicht oberhalb des Knochens. Der schützt ihn also und der reibt sich zwar ab, aber er baut sich auch wieder auf. Und wir wissen zum Beispiel, dass Sportler und Sportlerinnen einen etwa doppelt so dicken Knorpel haben, dadurch, dass sie sich regelmäßig bewegen, als im Vergleich jemand, der sich nicht bewegt. Ja, und doppelt so dick.
Ja.
Und deswegen haben die eine viel bessere Knochenschicht. Und irgendwann, eine Arthrose bedeutet ja, die schmerzt ja nicht, weil der Knorpel ist nicht irgendwie blutig versorgt. Und deswegen hat er auch nicht so irgendwelche Sensoren, die registrieren, hoch, hier läuft etwas schief. Erst wenn es eine Knochenglatze gibt, so heißt das, ja, wenn der Knorpel quasi weggerieben ist und dann durch den Knorpel so rauskommt und dann aufbricht, dann haben wir ein Problem.
Dann wird es schmerzhaft.
Erst dann wird es schmerzhaft. Das heißt, wir merken es in der Regel viel zu spät. Wenn Knorpel weg und Knochen schon aufgebrochen ist, dann merken wir es. Aber das hängt eben nicht an der Belastung, auch schon mal, aber nur bei 5% der Fälle. Die häufigste Ursache ist die Unterforderung, weil Nichtversorgung des Knorpels. Und das bedeutet, dass man dem Knorpel helfen muss. Durch viel Bewegung, denn das bringt Nährstoffe quasi in den Knorpel hinein, weil die Blutgefäße enden an der Gelenkkapsel. Und dann muss das rein Gewalt gedrückt, gezerrt werden, damit das Wasser quasi diese Nährstoffe hineinbringt. Und deswegen sieht er dann so schön blau aus. Übrigens ein nicht genutzter Knorpel, der schimmert so komisch, schimmelig, gelblich. Und deswegen muss man den Knorpel schützen durch einen Muskelmantel, wie so ein Stoßdämpfer.
Mhm.
Und das heißt also, wir machen ein paar Übungen dafür zum Beispiel.
Ne? Genau. Und jetzt würde ich gerne mal von dir zwei Übungen empfohlen bekommen für die Hüfte.
Ja, also erstmal ist es ja gar nicht so schwierig, etwas für die Hüfte zu tun, denn sie ist ja so ein bisschen in der Körpermitte. Und wir merken ja, dass ja bei jeder Bewegung ist ja immer so die Körpermitte ein bisschen beteiligt. Und die erste Übung, die ich so mitgebracht habe, ist die Rotation im Sitz. Also wir setzen uns auf den Boden, stellen unsere Füße vor uns ab. Die Füße sollen ja weit auseinander stehen dabei. Und dann bringen wir beide Knie auf einer Seite zum Boden. Also wir drehen sie quasi Richtung Boden, beide Knie gleichzeitig. Das eine, das idealerweise landet es sogar auf dem Boden. Das wäre natürlich viel, muss aber nicht sein. Kommen wieder in die Mitte und gehen zur anderen Seite rüber.
Mhm.
Das heißt, wir bewegen quasi die Knie von rechts nach links bei flach aufgestellten Füßen. Und so rotieren wir quasi, ohne dass wir uns großartig bewegen im Bereich der Hüfte. Und das ernährt einfach den Knorpel. Ganz einfache Übung, die man machen kann. Zweite Übung, Hüfthalten im Sitz nennen wir diese. Wir setzen uns mit geradem Rücken irgendwie auf die Kante eines Stuhls, verschränken beide Arme hinter dem Kopf. Dann heben wir im Wechsel den Oberschenkel nach oben an, bis die Spannung im Oberschenkel zu spüren ist. Damit trainieren wir die kleinen Hüftmuskeln, die sehr entscheidend dafür sind, wie also das Becken so steht. Der Fuß ist leicht angewinkelt. Und wenn man das so ein bisschen hält, so 10 Sekunden, wird man merken, schaffe ich das, meinen Oberschenkel da zu stabilisieren? Weil diese wichtigen kleinen Hüftmuskeln, gerade beim Sitzen, kannst du dir vorstellen, werden die nie beansprucht, ganz im Gegenteil, die verkümmern richtig. 10 Sekunden sollte man das halten können. Wenn es anfängt zu zittern, dann ist man da schwach. Kann jeder für sich mal selber ausprobieren.
An erster Stelle steht also Bewegung. Aber was brauchen unsere Knochen sonst noch?
Ja, Nährstoffe, Baustoffe natürlich. Ja, ich habe ja gesagt, dass immer ein ständiger Aufbau und Abbau stattfindet. Und das ist das Protein, das Eiweiß. Das haben wir ja schon so oft angeführt.
Mhm.
Aber das Protein ist eben nicht nur für die Muskeln zuständig, sondern auch für alle anderen Dinge. Selbst für unsere Nägel, für unsere Haare, für unser Leber, für unsere Niere, aber auch für unsere Knochen. Das bedeutet also, wenn wir dem Organismus nicht ausreichend Eiweiße zur Verfügung stellen, was viele Menschen im Alter ja nicht mehr tun, ja tierische Produkte beispielsweise, Eier oder ähnliche Dinge, dann haben wir ein echtes Problem, weil dann einfach der Baustoff nicht zur Verfügung steht. Und wir brauchen Calcium.
Ah, ja. Milch macht gesunde Knochen, ne? Hat man zumindest früher immer gesagt. Ist das noch wahr oder eher jetzt ein Mythos?
Ja, also Milch enthält 120 Milligramm pro 100 Gramm Milch. Ja, das ist also schon ganz okay.
Calcium
natürlich, das muss man darauf achten. Es muss also auch immer Magnesium ein bisschen dabei sein, in einer gewissen Konsistenz, denn nur alleine Calcium, es braucht immer auch ein paar Mitspieler, weil auch Mineralien sind letztendlich Freunde. Und ich kann nicht nur mit einem Mineral arbeiten, also es muss immer so ein bisschen Kombinationen darstellen. Aber es ist eben ein ganz wichtiger Bestandteil der Knochen. Und damit es in die Knochen überhaupt aufgenommen werden kann, und auch das ist wichtig, ist natürlich Vitamin D sehr bedeutsam. Und Vitamin D wird ja zu 90% über das Sonnenlicht von der Haut aufgenommen, dann selber produziert. Und das kann ich über die Nahrung kaum zu sich nehmen, außer vielleicht mit so ein paar fetten Lebensmitteln wie eine Makrele, eine Ölsardine. Und da ist so ein bisschen was drin, aber eben nicht viel. Vitamin D heißt eben raus. In den Sommermonaten ja, aber in den Wintermonaten ein bisschen substituieren. Da würde ich immer auch empfehlen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt mal drüber, ja, von Oktober bis März Vitamin D aufzunehmen für die Knochengesundheit. Weil dadurch das Calcium einfach in den Knochen transportiert und eingelagert wird.
Was bietet sich denn noch an zur Vorbeugung von Osteoporose?
Milchprodukte ist das eine, ja. Da gibt's allerdings auch ein paar kritische Studien, auch wissenschaftliche Studien, die das immer mal wieder sagen, ja, muss das denn eigentlich sein? Ja. Natürlich hilft dir nicht zum Beispiel die Milchersatz, das Produkt. Manchmal steht da natürlich drauf, dass bei Sojamilch steht da drauf, okay, zusätzlich Kalzium angereichert. Das ist das Minimum. Da muss ich wenn drauf achten. Also wenn ich zum Beispiel nicht die sogenannte Vollmilch zu mir nehme, also wenn, dann sollte es Vollmilch sein. Denn auch die klassische Milch ist in der Regel schon so denaturiert durch die Pasteurisierung. Wir sind ja wochenlang haltbar mittlerweile, dass da auch gar nicht mehr so viel drin ist. Deswegen würde ich immer empfehlen, es vielleicht doch mal mit anderen Produkten zu probieren, wie Lauch, Brokkoli, Mohn übrigens auch, so ein Mohnkuchen, ja, lecker. Aber auch Mandeln, ja, Sesam kann man auch sich sehr schön eben ins Müsli einrühren. Sonnenblumenkerne als Topping zum Beispiel auf einen Salat oder auch Leinsamen enthalten eben große Mengen an Kalzium und ebenfalls eben dann auch Vitamin D. Ich habe ja gerade gesagt, kann man nicht so einfach machen, substituieren, aber es ist, die Kombination macht's hier, ja, und das sind eben die Lebensmittel, die ich so ein bisschen empfehlen würde.
Lass uns nochmal einen Blick auf die Osteoporose werfen.
Wer hätte das gedacht?
Osteoporose haben viele, also mindestens über 6 Millionen sollen in Deutschland davon betroffen sein. Jedes Jahr angeblich erkranken sogar weit über 850.000 Frauen und Männer neu daran. Was genau steckt eigentlich hinter Osteoporose?
Also diese 885 Menschen neu, die erkranken nicht neu, die werden neu diagnostiziert.
Ja, genau.
Ja, vielleicht haben die es schon länger, nur die fallen dann auf. Und insofern, ich bin mir sicher, es gibt da eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer, weil immer mehr auch junge Menschen durch die sitzenden Berufe, durch die industrielle Ernährung, durch die übersäuernde Ernährung schon da echte Probleme sich machen. Deswegen habe ich echt große Sorge für die Jugend, dass wenn sie zum Beispiel sehr viel industriell verarbeitete Lebensmittel essen und dann auch noch viel säuernde Lebensmittel und auch Getränke konsumieren, führt das immer dazu, dass es zu einer Entmineralisierung von Knochensubstanz kommt. Das bedeutet also, neben der Bewegung, neben dem Sitzen, ist gerade auch bei jüngeren Menschen die Übersäuerung des Körpers und damit die Entmineralisierung des Knochens eine ganz entscheidende Größe. Also weniger Tageslicht, Vitamin D und vor allen Dingen wird dem Knochen eben dann das Kalzium entzogen. Und auch das ist eine Problematik, die man immer mehr diskutiert. Also das könnte eine der wesentlichen Ursachen sein, dass Osteoporose leider immer mehr auch früher und nicht nur bei Oma und Opa heutzutage in der Gesellschaft auftritt. Ja, es ist eine Knochenerkrankung, eindeutig, die wir meistens erst dann merken, wenn wir hinfallen, wenn wir stürzen. Weil dann kommt es zu einer Fraktur. Und dann wird es meistens entdeckt, denn viele Knochen brechen normalerweise nicht, weil die sind elastisch. Aber sie brechen dann viel früher, wenn der Knochen eben ausgehöhlt ist, dieser Röhrenknochen. Und das sind ja auch die empfindlichen Knochen, die Röhrenknochen. Beim Schädel passiert ja meistens wenig. Kann auch passieren, da braucht man einen großen Impact. Aber ein nicht mehr von innen gut ausgestatteter, vernetzter, mit einer guten Matrix ausgestatteter Knochen, Röhrenknochen, zum Beispiel Oberschenkel oder zum Beispiel am Unterarm, bricht deswegen leichter, weil eben die Matrix oder mit der Knochenaufbau nicht mehr so optimal funktioniert und das Zusammenspiel einfach von Osteoklasten und Osteoblasten, das sind nämlich die abbauenden und aufbauenden Zellen, einfach aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und so heißt das letztendlich, dass meistens es nur beiläufig gefunden wird und das ist gefährlich natürlich.
Aber gibt es denn neue Erkenntnisse, was so die Früherkennung angeht? Also bestimmte Biomarken, die irgendetwas erkennen lassen?
Ja, also nicht umsonst gibt es ja auch so viele gute diagnostische Systeme. DEXA heißen die ja.
Das musst du erklären.
Ja, DEXA ist eine Form von Röntgen im weitesten Sinne, ja, wo mittlerweile ja auch quasi auf den Marktplätzen dieser Welt, auch schon mal dieses Landes, manchmal mobile stehen. Das kann man nicht überall, aber bei vielen machen lassen. Da misst man in der Regel im Handwurzelbereich die Dichte der Knochen und berechnet dann quasi weiter über Algorithmen, ob die anderen Systeme auch dann entsprechend folgen. Weil es gibt so ein paar gute, markante Punkte. Sollte man regelmäßig überhaupt mal machen lassen. Man braucht da eben keine aufwendigen CTs. Also wenn das mal angeboten wird auf einem Marktplatz irgendwo, dann gehen Sie da mal hin und lassen das mal prüfen.
Okay. Nach der Diagnose lässt sich nichts mehr verbessern, heißt es oft. Ist das wirklich so?
Das ist falsch. Denn ich habe ja vorhin auch schon mal einleitend gesagt, dass der Knochen immer auf- und abbaut, dynamisch lebt. Und deswegen ist er auf jeden Fall auch umkehrbar. Zwar vielleicht nicht mehr auf die jugendliche Knochendichte, die man einmal hatte, Aber grundsätzlich ist es so, dass man, auch wenn man die Diagnose hat, schon immer etwas tun kann. Leichtes Muskeltraining, leichtes Gehen, leichtes Walken, leichtes wieder Springen lernen, führt einfach dazu, dass auch Knochensubstanz dann wieder ja, sich regenerieren kann.
Okay, ich möchte, auch wenn du es schon so ausführlich beschrieben hast, noch einmal auf den Knorpel zu sprechen kommen.
Stimmt das wirklich?
Ausgerechnet unseren Knochen und Gelenken schenken wir oft erst Aufmerksamkeit, wenn sie schmerzen. Und das wiederum hängt davon ab, ob der Knorpel intakt ist. Das hast du ja gerade schon erwähnt. Dieser muss im besten Fall ein Leben lang halten. Ist das wirklich so? Oder wird Knorpel wie Knochen auch ständig ab und neu aufgebaut?
Ja, da ist man sich in der Wissenschaft noch nicht hundertprozentig einig. Man weiß noch nicht so genau, wie viel Regenerationspotenzial hat das. Mhm. Nicht umsonst gibt es ja seit vielen Jahren häufig auch kläglich scheiternde Versuche, Knochensubstanz zu züchten, um zu implantieren, wieder einzusetzen. Mhm. Also wenn es einen großen Knorpeldefekt gegeben hat, dann ist das so. Offensichtlich sind die sogenannten Chondrozyten, das sind die Knorpelzellen, so heißen die, nur mit einem relativ geringen Regenerationspotenzial ausgestattet. Und das heißt also, weg ist weg. Umso wichtiger ist es, dass wir sie erhalten. Der Knorpel ist extrem elastisch, ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir diese stabilen Kollagenfasern einfach richtig behandeln. Und die richtig behandeln heißt also nicht überfordern, aber vor allen Dingen nicht unterfordern, damit es eben nicht zu diesen Riefen, zu diesen Schlieren kommt. Und dann geht's immer tiefer und tiefer und tiefer. Also es ist noch nicht hundertprozentig wissenschaftlich geklärt. Die einen Wissenschaftler sagen, das kann doch nicht sein, dass eine Struktur nicht regenerativ ist. Ja? Und andere sagen, nein, es ist so. Aber es tendiert eher dazu hin, dass es mindestens eine sehr, sehr, sehr langsame Regeneration nur in dieser Struktur gibt.
Also du machst ja gerade den Arthrose-Erkrankten keine Hoffnung, oder?
Aber das heißt nicht, dass Schonung die richtige Wahl ist. Ganz im Gegenteil sogar. Denn das, was ich noch habe, sollte ich erhalten. Dringend. Unterforderung, damit Unterversorgung, ist das Schlimmste, was dem Knorpel passieren kann. Irgendwie hängen sie alle am Tropf von Nährstoffen. Hm. Und auch der Knorpel ist ja kein totes Gewebe. Der lechzt ja nach irgendetwas. Und das Lechzen kommt eben nur dadurch, indem ich einen Reiz setze, Wasser die Nährstoffe mitnimmt, in den Knorpel reingewalkt wird und dann dorthin kommt, wo es gebraucht wird.
Es heißt auch, Übergewicht erhöht das Risiko für eine Arthrose ganz erheblich. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ja, also deswegen ist Adipositas ein klassischer Risikofaktor für arthrotische Veränderungen. Da zeigt die Wissenschaft eindeutig, dass 10% zusätzliches Körpergewicht, also abweichend vom Normalgewicht beispielsweise, und Normalgewicht ist Körpergröße minus 100. Ja, also wenn du 1,80 groß bist, solltest du im Normalgewicht 80 Kilo wiegen und nicht mehr. Und hast du eben 10% mehr, also liegst du bei 88 Kilo, dann hast du Achtung, um 300% erhöhtes Risiko, um Arthrose zu erkranken. Das ist das eine, mechanische Belastung. Das zweite Problem ist eben, dass Fettsubstanz auch immer dazu führt, gerade das Bauchfett, also das reichhaltige viszerale Fett, wenn man das so hat, Entzündungsstoffe ausschüttet, die sogar bis in die Gelenkflüssigkeit dann gelangen und dort nicht mehr ausgefiltert werden, sondern mit in den Knorpel hineinkommen und dort dann einfach ja ihr Unwesen treiben, weil sie den Knorpel schädigen, die Produktion von Kollagen hemmen und das ist nun mal der wichtigste Baustoff des Knorpels. Das bedeutet also, dass es quasi ein Teufelskreis ist. Mechanische Belastung zu hoch, zweitens eben diese Entzündungsmediatoren, die bis in den Knorpel hineinwandern über die Blutbahn und dann haben wir den Salat.
Mal eine ganz doofe Frage.
Macht Fingerknacken eigentlich wirklich den Knorpel kaputt?
Ach nein. Das gelegentlich Knacken, das ist harmlos, ja. Diese Geräusche entstehen durch die Freisetzung eben von Gasblasen im Gelenk. Ja, das ist nicht tragisch. Wir haben ja früher in der Schule auch alle gemacht.
Ja,
einige konnten das wirklich gut. Man darf es auch hier nicht übertreiben. Das ist ja klar. Das ist eine nicht physiologische Belastung des Knorpels und des Knochens. Also, es ein paar Mal knacken zu lassen, auf jeden Fall völlig unproblematisch. Das bedeutet also, wir sollten dann lieber die richtige Dosierung finden und vor allen Dingen die richtige Bewegung. Das Knacken der Gelenke ist es sicher nicht.
Apropos richtige Bewegung. warum laufen wir eigentlich so oft mit dem Zeh gegen den Bettpfosten?
Ja, das ist eine tolle Frage. Ja. Weil wir rumbaseln. Wir sind einfach nicht konzentriert. Ja, wir nehmen unsere Füße einfach mit, gerade weil wir sie ja nicht im Blick haben. Und wir sind ja gerade, wenn wir in der Wohnung unterwegs sind, immer eben mit dem Kopf unterwegs und sehen und gucken und schauen auch woanders hin. Ja, das ist Unaufmerksamkeit. Und leider der kleine Zeh, der bleibt schon mal hängen, das kenne ich auch.
Und woran erkennen wir dann, ob ein Zeh gebrochen ist?
Ja, meistens ist zum Glück nicht ganz so schlimm. Ne? Daran erkennt man schon, die Knochen können schon ganz schön viel ertragen. Mhm. Ja, starke Schmerzen, Schwellung vor allen Dingen und meistens ein Bluterguss. Das Blöde ist, man kann ja kaum was dran machen. Was sollte man tun? Tape drum machen, versuchen einigermaßen zu schienen, wenn es wirklich so sein sollte. Ja, es ist einfach so passiert. Das ist ja beim Fingerknochen nicht anders. Ja, wenn ich zum Beispiel alle so ehemalige Handballspieler sehe, was die für Fingerknochen haben, die sind wie diagonal angeordnet.
So ein kleiner steifer Zeh stört letztlich auch nicht.
Irgendwie nicht.
Warum tut es so weh, wenn wir uns den Musikknochen stoßen?
Ist ein schöner Begriff, ne?
Ja.
Musikantenknochen. Ja, das liegt daran nicht, weil er den Knochen stößt, sondern weil er den Nerven stößt. Das ist ein Nervus ulnaris, der da ziemlich nah in einer Rinne zwischen zwei Knochen verläuft, nämlich genau zwischen den Ellbogenspitzen und verbindet letztendlich Ringfinger und den kleinen Finger mit dem Ellbogen. Das ist dieser Nerv sozusagen. Mhm. Der liegt relativ ungeschützt offen. Das heißt also, das, was du spürst, ist eben der Nerv und der Schmerz natürlich unendlich.
Okay, hat gar nichts mit Knochen zu tun.
Nee.
Gut, dann lass uns noch mal zum Schluss in Bewegung kommen.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Die Knie geben uns eine gute Balance, sind aber anfällig für Verletzungen. Und mit einem gezielten Workout können wir die Kraft des Kniegelenks verbessern. Welche Übung schlägst du dafür vor?
Ja, gerade wenn wir keine Knochenfestigkeit mehr haben, droht ja Osteoporose. Und dann, wenn wir stürzen, ist das natürlich ein echtes Problem. Sturzgefahr ist ja für osteoporotische Knochen echt ein Problem. Und hier habe ich eine Übung mitgebracht, die Standwaage, die so ein bisschen damit auch Sicherheit, Gleichgewicht, nur in etwas anspruchsvolleren Struktur einfach verlangt. Also wir stellen uns auf ein Bein, belasten unseren Fuß dabei im Bereich von Groß- und Kleinzehballen, also richtig in der Mitte, sowie eben auch mit der Ferse, sodass wir ganz sicher stehen. Dann beugen wir den Oberkörper leicht nach vorne und geben nach hinten mit dem gestreckten Bein ganz große Fläche. Das heißt, wir strecken uns quasi nach vorne und nach hinten, sodass wir langsam ins Gleichgewicht kommen. Nicht ganz einfach.
Nee.
Mit einem Bein das zu kontrollieren. Und dann wird es noch schwieriger. Dabei beugen wir das Knie des Standbeins ganz leicht. Gibt natürlich, wenn wir gute Muskeln haben, mehr Sicherheit. Aber haben wir sie nicht. Das merkt man daran. Mhm. Dann kommen wir sehr schnell ins Wanken. Und sobald wir dann diesen Zug an dem Oberschenkel, vor allem an der Rückseite spüren, dann kommen wir wieder in den Stand zurück. Dann merken wir nämlich die Dehnung. Das heißt, wir machen quasi eine gerade Linie idealerweise von Oberkörper und Bein, also die Standwaage. Und wer es dann noch besser kann, streckt die Hände und Arme ganz weit nach vorne, sodass wir dann eine noch größere gerade Linie bieten.
Vielen Dank, Ingo.
Gerne.
In der nächsten Folge geht es um das Thema, wie wir uns möglichst lange unsere Sommerfitness bewahren können, um quasi gestärkt in den Herbst zu gehen. Und dazu wollen wir auch wieder 5 Übungen vorstellen, die wir dann auf unserem YouTube-Kanal wieder zeigen.
Leider kommt der nächste Herbst bestimmt. Ja, und der Sommer ist vorbei. Der war ja ein schöner Sommer und jetzt gehen wir in den Herbst. Aber dafür brauchen wir neue Kräfte.
Ja, genau so ist es. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Bleibt fit und gesund. Noch ein Hinweis, der Reisepodcast Hör zu und ab geht's entführt euch alle 2 Wochen zu einem berühmten Drehort aus der TV- und Streaming-Welt.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.